Ja, einen guten Morgen. Nun, wer von uns merkt nicht schon das Ideal? Wir sprechen viel von dem Ideal. Wir sprechen von Autos, die gut sind, die man gut fahren kann. Und es gibt Autos, die einfach ideal sind, wo wir sagen, da stimmt alles. Da stimmt das Fahrgefühl, da stimmt das Platzangebot, da stimmt die Ausstattung. Sie sind ideal. Das Gleiche können wir in vielen anderen Bereichen sagen. Es gibt Handys, die gut sind, es gibt Bücher, die gut sind und es gibt solche, die ideal sind, die einfach alles abdecken, was wir erwarten. Und wir müssen uns nicht vormachen, dass wir als Deutsche ganz besonders das Ideal lieben. Deutsche sind dafür bekannt, dass wir nicht aufhören, an etwas zu schrauben, bis wir dies perfektioniert haben. Ein Land von Ingenieuren und deshalb ist es auch nicht normal für einen Deutschen zu sagen, es ist sehr gut, alles passt. Sondern er wird sagen, das war schon ganz okay. Oder ja, wenn wir diese eine Sache noch gemacht hätten, dann wäre es unter Umständen perfekt gewesen. Und so sind wir immer auf der Suche nach dem Idealzustand, immer auf der Suche danach, das Perfekte, das Ideale zu erreichen. Nun, und wenn das vielleicht auch in unserer Kultur verwurzelt ist, dann ist das nicht nur eine Sache, die wir in der Welt um uns herum finden, sondern auch eine Tatsache, die wir dann auch im geistlichen Leben wiederfinden. Denn überlegt euch mal, was für eine Welt hat Gott erschaffen? War es eine Welt, die ganz okay war? Es war eine Welt, die ideal war, richtig? Eine Welt, die perfekt war, wo es keine Sünde, kein Leid, keine Probleme, kein Sterben gab. Es war das Paradies auf Erden. Ruhe, Frieden, Harmonie, alles, was man sich wünschen könnte. Das absolute Ideal. Nun wissen wir aber, dass seit dem Sündenfall die Lage etwas anders aussieht. Seitdem haben wir Sünde, die dominiert. Seitdem haben wir Familienbeziehungen, die kaputt gehen. Wir haben Krankheiten und Tod, die Einzug genommen haben. Und all das nur, weil der Mensch sich einem einzigen Gebot Gottes widersetzt hat. Und jetzt findest du dich in dieser Spannung wieder, dass je mehr du Gott kennenlernst und je mehr du verstehst, was Gott eigentlich ursprünglich geschaffen hat und wie sehr er den Plan weiterverfolgt, einst alles wiederherzustellen, was einst kaputt gegangen ist, desto frustrierter kannst du werden in deinem Leben jetzt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. Wenn du nämlich dastehst in deinem Leben und sagst, ich bin alleinerziehend und so hat Gott sich das doch eigentlich nicht ausgedacht. Ich bin arbeitslos. Und so hat Gott sich es doch eigentlich nicht ausgedacht. Ich bin krank. Das hat Gott sich doch eigentlich nicht so ausgedacht. Oder ich habe Streit in der Ehe, Beziehungen, die kaputt gehen. Das hat Gott sich doch nicht so ausgedacht. Und so stehst du vor diesem Dilemma, wo du sagst, wenn Gott die Welt perfekt geschaffen hat, und wenn Gott heute noch alle Macht hat, das Perfekte wiederherzustellen, dann müsste er das doch auch tun. Dann müsste er doch permanent diesen Idealzustand wieder schaffen. Besonders für diejenigen, die ihm folgen. Dass er dann auch das Krumme wieder gerade macht. Und es ist diese Logik, die so logisch erscheint, die viele Ungläubige auch dahin bewegt, die Frage zu stellen, wenn es deinen Gott wirklich gibt, warum lässt er dann Leid zu? Und deshalb ist es so diese natürliche Erwartung, die sehr viele Christen in die Bredouille bringt und sie ins Fragen bringt und ihnen dazu bringt, eine falsche Auslegung der Bibel und ein falsches Verständnis von Gott zu entwickeln. Denn wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir von unbegreiflichen Wundern. Dann lesen wir genau von diesen Situationen, wo Gott eingreift und diesen Idealzustand wiederherstellt. Und diese Fälle, wenn man sie liest und die Grundannahme, dass Gott es ja immer so machen sollte, führen dann dazu, dass so manch einer die These schließt, dass Gott das immer tun wird. Und man widmet sich, selbst in der Evangelikale, in vielen Bereichen Wunder und Zeichen. Und mittlerweile ist es so, dass der Großteil von Christen grundsätzlich dieses Verständnis hat, dass Gott jederzeit mit Wundern und Zeichen eingreifen wird und jederzeit sensationelles, offensichtliches wirken wird und dass das, dass er das tut, der Beweis ist dafür, dass du gläubig bist. Und wenn man diese Position nicht vertritt, ist man heute ziemlich allein. Und die Frage ist dann für uns, was ist besser? Ist es zu glauben, dass Gott diesen Idealzustand für uns immer wieder herstellt? Oder ist es besser, unzufrieden durch die Weltgeschichte zu gehen und zu sagen, ja, ist schon ganz okay, aber Gott könnte es noch besser machen. Und warum macht das denn nicht? Beide sind nicht richtig. Und beide entsprechen nicht Gottes Willen. Und deshalb wollen wir heute, wenn wir uns den Text in Apostelgeschichte 9 anschauen, drei Merkmale der Wunder des Heiligen Geistes sehen, damit du heute verstehen kannst, wie Gott wirkt und was du auch heute noch von ihm erwarten kannst. Und dazu dürft ihr den Text mit mir aufschlagen aus Apostelgeschichte 9, ab Vers 32 und wir lesen bis Vers 42. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst ein Bett. Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, 2 Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Nun, was ist bis zu diesem Zeitpunkt geschehen? Die Apostelgeschichte zeichnet sich dadurch aus, durch die Ausbreitung des Evangeliums, die in Jerusalem selbst anfing, die sich dann ausbreitete über die Grenzen Jerusalems in den ganzen Bereich Judäas hin zu Samaria und so weiter und so fort. Wir haben dann die Verfolgung gesehen, die mit der Steinigung von Stephanus ihren Anfang nahm. Und wir haben zuletzt diesen Eingriff Gottes gesehen, wie er den Hauptverfolger sozusagen ergriff und ihn von seinem Weg umkehrte. Wir haben die von der Bekehrung von Paulus gelesen. Und wir haben in diesem ganzen Prozess gesehen, dass all das, was sich hier zutrug, die Verfolgung, die in Jerusalem anfing, nicht dieses Evangelium ausgebremst haben, sondern vielmehr dazu beigetragen hat, dass es noch weiter sich ausgestreut hat. Und nachdem Lukas uns diese Perspektive von Paulus gezeigt hat und gezeigt hat, wie Gott ihn berufen hat für seinen Dienst, geht er jetzt zurück und wirft einen Blick auf den Dienst von Petrus, wie er jetzt weiter vorgeht. Und in diesem Text, den wir uns heute anschauen, Vers 32 bis 42 in Kapitel 9, haben wir 2 parallele Erzählungen. Wir haben 2 Erzählungen, in denen beide Wunder geschehen. Und wir haben 2 Erzählungen, bei denen beide diese 3 Merkmale, die wir uns heute anschauen, sichtbar werden. Deshalb werden wir auch diese Geschichten, diese Erzählungen parallel abhandeln. Also macht euch gefasst, dass ihr heute in euren Bibeln immer zwischen den beiden Erzählungen hin und her springen werdet mit mir, um diese Parallelen dann auch zu sehen. Nun, das erste Merkmal, das wir sehen in dieser Passage, ist, dass Wunder im echten Leben geschehen. Wunder geschehen im echten Leben. Denn was bezeichnend ist, ist, dass Lukas sehr detailliert vorgeht, wenn er die Ereignisse beschreibt. Und zuerst beschreibt er die Orte, an denen diese Wunder geschehen. Schaut mit mir nochmal in Vers 32. Wir sehen dort, es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnen. Also wir sehen, Petrus ist unterwegs, er besucht jetzt all die Christen, die sich angesiedelt haben in den verschiedenen Orten. Und wie kann es sein, dass jetzt in Lydda Christen sind? Nun, zum einen sehen wir schon in der Beschreibung von Pfingsten in Apostelgeschichte 2, dass dort eine Menge aus vielen verschiedenen Orten die erste Predigt von Petrus gehört hat. Diese Menschen sind nicht unbedingt in Jerusalem geblieben, sondern haben sich danach wieder in ihrer Heimat angesiedelt. Und dann haben wir auch gesehen, dass durch die Verfolgung sich die Christen überall hin verstreut haben. Und so kommt es, dass Petrus jetzt unterwegs ist, durch das Land Israel reist und jetzt nach Lydda kommt und dort auch Christen vor Ort sind. Lydda ist die heutige Stadt Lod in Israel, unweit von Tel Aviv, also im Nordosten des Landes. Und nun, die Menschen, die hier sind, die schreibt er als die Heiligen, die herausgerufen wurden durch das Evangelium. Und jetzt sehen wir das Ähnliche auch wieder in Vers 36. Ich habe euch gesagt, wir springen rum. Ihr dürft rüberspringen zu Vers 36. Dort fängt er an mit in Joppe aber. Und wer in Israel schon mal war, der war mit Sicherheit auch schon in diesem Ort. Es ist der heutige Ort Jaffa. Und genau dort befindet sich der heutige Flughafen von Tel Aviv. Also der Eingangspunkt in das Land Israels. Und Joppe war eine Hafenstadt, die man auch heute noch besuchen kann und die von Fisch riecht förmlich und ein bekannter Ort für jeden, der diesen Bericht auch von Lukas gelesen hat. Und jetzt hätte Lukas ja ganz vage diese ganzen Erzählungen geben können. Er hätte ganz vage sagen können, es war einmal eine Person, die an einem Ort in Israel wohnte. Doch Lukas, es ist sehr wichtig, die Details genau wiederzugeben. Ihr erinnert euch, dass er sein Buch anfängt in Kapitel 1 damit an eine Anrede an Theophilus. Es ging ihm darum, die Glaubwürdigkeit der Ereignisse diesem Theophilus zu vermitteln. Es ging ihm nicht nur darum, dass er eine vage Idee hat, sondern dass er ganz genau weiß, was sich abgespielt hat, wo es sich abgespielt hat und wer dabei involviert war. Und so ist er sehr detailliert. Er beschreibt Lydda, er beschreibt Joppe und er wird uns auch noch weitere Details nennen. Und es ist genau dieser Punkt, an dem sich die Bibelkritik die Finger verbrannt haben. Die haben nämlich die Apostelgeschichte angeguckt und haben einfach gesagt, das muss alles ein Mythos sein. Das, was hier passiert, kann nicht wahr sein. Das muss einfach irgendeine Erzählung von irgendjemandem sein. Und dann gab es einen gewissen Archäologen, der gesagt hat, jetzt gehe ich mal auf die Tour und prüfe, ob das wirklich so ist. Und er ging mit der Einstellung, dass er herausfinden würde, dass das alles nur erfunden ist. Dieser Mann mit Namen Ramsay machte sich aber auf den Weg und was er feststellte, war genau das Gegenteil. Das, was er feststellte, war, dass Lukas in jedem einzelnen Bericht, den er von sich gibt, völlig akkurat, völlig detailgenau und so genau geschrieben hat, dass es kein Historiker ihm nachmachen konnte. Er selbst sagt dann, Sie können die Worte des Lukas in einem Maße unter Druck setzen, wie die keines anderen Historikers. Und sie halten der schärfsten Prüfung und der härtesten Behandlung statt. Deshalb schreibt Lukas so detailliert, weil er jedem einzelnen seiner Leser aus der Zeit damals und auch für uns heute eins deutlich machen möchte. Das, was ich euch erzähle hier, ist nicht nur erfunden, nicht nur eine Fabel, sondern absolute Wahrheit, historische Wahrheit, Dinge, die sich tatsächlich abgespielt haben. Und deshalb bleibt Lukas jetzt nicht nur bei dem Ort stehen, Lydda und Joppe, sondern er geht jetzt weiter und beschreibt nebst den Orten auch die Personen. Schaut wieder mit mir zu Vers 33. In Lydda also fand er einen Menschen mit Namen Aeneas. Nun, wir vermuten, dass es hier einer der Christen ist in Lydda, der Aeneas hieß. Eine echte Person an einem echten Ort. Nun, Aeneas, zudem selbst von der Person her gibt es wenige Details. Er wird auch in der Bibel später nie wieder erwähnt. Schaut euch Vers 36 an. Was ist in Joppe? Auch hier eine Person, die er erklärt, eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Auch Tabitha ist eine der Gläubigen in Joppe. Und ihr Name ist in Aramäisch, es ist Tabitha. Und Lukas geht hier diese Extrameile, um ihnen es seinen Lesern auf Griechisch zu erklären. Auf Griechisch heißt es Dorcas, übersetzt Gazelle. Und so fügt Lukas jetzt aber bei Tabitha noch ein paar weitere Details hinzu. Dass sie nicht nur diese Personen sind, die an einem echten Ort gewohnt haben, sondern dass sie auch echtes Leid erfahren. Wenn ihr wieder zu Aeneas zurückgeht, in Vers 33, dieser Mann liegt seit 8 Jahren zu Bett. Er ist krank, er ist gelähmt. Er konnte nicht mal aufstehen und es war im ganzen Ort bekannt. Jeder wusste davon, dieser Aeneas ist seit einiger Zeit nicht mehr fähig aufzustehen. Und das ist schon seit 8 Jahren. Und offensichtlich ist dadurch, dass Aeneas ein völlig gesunder Mann gewesen sein muss, der aus irgendeinem Grund gelähmt wurde. Und während wir wieder bei Aeneas eine kurze Beschreibung haben, wird's bei Tabitha etwas ausführlicher in Vers 36. Vers 36, diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie ins Obergemach. Lukas ist hier sehr deutlich zu sagen, dass Tabitha nicht nur eine unter den Christen war, sondern dass sie eine Person ist, die besonders durch ihren Lebenswandel herausstach. Und Lukas geht hier so ins Detail, das zu erklären, dass manch ein Prediger dachte, das ist die Hauptaussage dieser Passage, ihre besondere Großzügigkeit. Nun, sie ist eine großzügige Frau und sie hat sich für Arme und Bedürftige eingesetzt. Wir sehen in dem Text, dass sie Witwen versorgt hat und dadurch ein sehr wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft in Joppe wurde. Und das ist etwas, woran ihr euch sicher erinnert, dass die Christen nach ihrer Bekehrung das Privileg verloren, durch die Synagoge versorgt zu werden. Das war sozusagen deren Sozialversicherungssystem, das durch die Synagoge bis dahin aufrechterhalten wurde. Nun, mit ihrer Bekehrung und dem Austritt aus der Synagoge wurden sie jetzt auf andere Christen angewiesen, dass sie einander tragen und einander versorgen. Und so sehen wir, dass Tabitha hier eine Person ist, die da in diesem Dienst ganz besonders heraussticht, als eine Frau, die besonders umsichtig ist, die höchstwahrscheinlich sehr wohlhabend war und ihre Zeit und ihre Güter darin investiert hat, diese Mängel zu beheben. Sie hat sich um die Witwen gekümmert, die Schwächsten der Gesellschaft, und sie versorgte sie. Und nun wird diese Frau, eine Stütze der Gemeinschaft, plötzlich aus dem Leben gerissen. Und plötzlich ist der Dienst nicht mehr da. Und so beschreibt Lukas uns in Vers 38, da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, 2 Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen trafen weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Und wir sehen, wie detailliert Lukas hier das beschreibt. So detailliert, dass jeder von uns sich in dieses Bild hineinversetzen kann. Das sind Witwen, die auf die Hilfe angewiesen sind, die jetzt völlig allein sind, die so gut versorgt wurden. Und jetzt ist plötzlich alles vorbei und sie stehen hier vor Petrus und dem Leichnam. Und wir können diesen beklemmendes Gefühl förmlich nachfühlen, wie sie vor Petrus sagen, und schau mal, dieses Gewand hat sie mir gestern noch genäht. Schau mal, gestern habe ich noch mit ihr gesprochen. Und was ist jetzt? Alles weg. Das kann man richtig nachempfinden, nicht? Ähnlich wie Kinder, die ihre Eltern plötzlich verlieren. Eltern, die ihre Kinder plötzlich verlieren. Oder plötzliche Krankheiten, die alles auseinanderreißen. Wie aus dem Nichts, völlig unerwartet. Man steht da und sagt, es ist doch völlig unlogisch, völlig unfair. Und so ist es oft mit Leid. Es ist oft so, dass du gestern noch dachtest, alles ist gut und heute fällt alles auseinander. Gestern hast du noch Pläne gemacht, die du jetzt über den Haufen schmeißen musst. Alles anders und immer wieder Erinnerung an dich, dass du in einer gefallenen Welt bist und dass du von dem Idealzustand, den Gott ursprünglich geschaffen hat, weit entfernt bist. Und so macht Lukas hier nun keinen Hehl. Er beschreibt völlig normale Menschen, völlig normales Leben, völlig normale Orte und völlig normales Leid. Und es ist genau an diesen Punkten, wo der Heilige Geist wirkt. Ganz ohne Spektakel und ohne Sensation, das ganz normale Leben. Und es ist so normal, und Lukas beschreibt es auch so eindringlich, damit jeder der Leser aus seiner Zeit sich dahin hineinversetzen kann und sagen kann, ich kenne Lüder, ich kenne Joppe, ich habe auch schon von diesen Leuten gehört. Das geht mir nah ans Herz. Und es ist dieser Punkt, wo Gott eben eingreifen will, wo er sichtbar sich machen wird. Und wir müssen aufpassen und wir sind oft versucht, irgendwelche geistlichen Realitäten mit vergangenen Dingen zu erklären. Manchmal fällt es uns so schwer, die Realität der biblischen Wahrheit zu verstehen, dass wir immer irgendwelche alten historischen Personen zu Rate ziehen oder Dinge, die in anderen Orten passieren. Wir sprechen von Glauben und kommen nur auf Georg Müller zu sprechen. Wir sprechen von Selbstaufgabe und uns kommt nur C.T. Studd in den Sinn. Wir sprechen von Kompromisslosigkeit und uns kommt nur Martin Luther in den Sinn. Oder wir sprechen eben von Ereignissen, die weit, weit weg von uns geschehen sind. Doch was Lukas hier macht, ist, das hier ist bei euch im Land vor kurzem passiert. Völlig normal. Und so müssen auch wir lernen, unsere Geschichte hier zu schreiben und zu sagen, wir hier Ecksteingemeinde Berlin, hier in Berlin, in der Großstadt, an Ostbahnhof, hier tut Gott sein Werk. Und er führt dich mit deinen Leiden hierher. Und er sieht deine Kämpfe, wo du gerade stehst, in deinen Beziehungen, in deinen Krankheiten, in deiner Sünde. Er sieht das alles und er wirkt hier und jetzt. Amen. Er wirkt in dem völlig Normalen, in dem manchmal uninteressanten, manchmal mondänen Leben. Dort greift er ein. Doch wie tut er das? Und damit kommen wir zum zweiten Merkmal. Die Wunder, sie beweisen Gottes echte Macht. Lukas hat jetzt quasi die Requisiten zurechtgerückt. Er hat quasi die ganze Szene erklärt, alles detailliert beschrieben. Und jetzt sehen wir das Ereignis selbst ab Vers 34. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Hier ist das Wunder, dass ein Lahmer gehend wird. Doch was tut Petrus hier? Petrus lenkt gleich zu Beginn schon den Blick weg von sich und stellt klar, Jesus heilt dich. Jesus ist derjenige, der hier heilt. Jesus ist derjenige, der eingreift. Ich bin nur sein Botschafter. Und so verweist er gleich von Anfang an auf den, durch den diese Tat eigentlich kommt. Jetzt schauen wir rüber zu Vers 40 bei Tabitha, was er dort macht. In Vers 40, Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Auch hier zeigt Petrus wieder seine Abhängigkeit von Gott. Zuerst betet er. Er treibt die Menschen raus. Und dann beschreibt Lukas in absolut medizinisch akkuraten Begriffen, wie jetzt diese Auferstehung zustatten geht. Ihre Augen öffnen sich zuerst. Dann setzt sie sich auf, dann wird sie aufgerichtet. Wir können förmlich mitfühlen, wie der Kreislauf so langsam in Gang gesetzt wird. Und jetzt ist sie wieder am Leben. Ein Wunder ist geschehen. Und es ist in diesen beiden Ereignissen, wo das Leid, das vorherrschte, das so kräftig war, so einschränkend war, dass das jetzt völlig revidiert wurde. Und hier durch das Wunder des Geistes der Idealzustand, der Originalzustand wieder geschaffen wurde. Und die Frage jetzt für uns, was machen wir denn damit? Was machen wir mit der Auferstehung von Tabitha? Was machen wir mit der Heilung von Aeneas? Denn es sind genau diese Beschreibungen, die Menschen immer wieder erwarten lassen. Ich muss dann ja nicht mehr krank sein und einen Arzt brauche ich schon gar nicht mehr. Deshalb die Frage für uns, warum tut Petrus das hier und warum beschreibt Lukas es so detailliert? Und dazu eine ganz wichtige Sache zu verstehen. Zeichen und Wunder in der Bibel, durch die ganze Geschichte der Bibel hindurch, sind immer spärlich benutzt, sind immer eine Seltenheit. Zeichen und Wunder sind immer eine Seltenheit. Lasst mich euch das mal ganz kurz beweisen. Wenn wir zurückgehen durch das Alte Testament, wer war der erste Mensch, der Zeichen wirkte? Es war Mose. In 2. Mose 4 werden ihm Zeichen gegeben, durch die Gott ihn als Botschafter bestätigt. Und dann, nach diesem Mose, gab es viele, viele Jahre keinen einzigen Menschen, der irgendwas Besonderes getan hat, bis Elia und Elisa auftraten. Und bei ihnen sehen wir einige Zeichen und auch eine Totenauferweckung, die sich abgespielt haben. Aber danach ist wieder lange gar nichts, bis Jesus kommt und die Apostel die Zeichen und Wunder wirken. Nun, das Besondere ist, dass wenn wir das Ganze anschauen, ist, dass diese Zeichen immer den Zweck haben, auf Gott und seine Botschaft hinzuweisen. Es ging nie um diese Zeichen selbst. Und um das zu verstehen, lasst mich euch mal zeigen, was bei Jesus passiert ist. Denn selbst die Leute damals haben es nicht begriffen. Und als Jesus die 5000 Menschen versorgte, da mochte ihn jeder. Da hat ihn jeder geliebt. Sie sind ihm alle hinterhergerannt. Sie waren förmlich auf ihn versessen. Und Jesus ist schon fast ein schlechter Verkäufer, als er dann mit ihnen redet. In Johannes 6, Vers 27, eine Stelle, die ihr mal aufschlagen dürft. Er hat dieses wunderbare Zeichen gewirkt. Er hat sie alle versorgt. Und sie laufen ihm hinterher. Das ist eigentlich die beste Position, die man sich vorstellen könnte, richtig? Und dann in Vers 27, Kapitel 6, sagt er diesen Menschen, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Also Jesus sagt diesen Menschen hier, denkt nicht an dieses Wunder allein, das ich getan habe. Denkt nicht nur daran, dass ich euch mit richtigem Brot versorgt habe, sondern achtet auf das Ewige dahinter. Achtet auf das, worum es wirklich geht. Was wir sehen ist, dass diese Menschen um Jesus herum quasi die Spitze des Eisbergs gesehen haben und das untenrum gar nicht verstanden haben. Die haben nicht gesehen, dass da noch ein riesiges Objekt dazugehört. Stattdessen sehen sie nur einen Menschen, der in der Lage ist, sie zu versorgen, wo sie kein Geld mehr brauchen, leben im Schlaraffenland, Essen auf Abruf, Wohlstandsevangelium pur. Und Jesus sagt ihnen, das ist nicht, worum es geht. Ihr versteht es nicht. Was ihr wissen müsst, ist, es gibt eine ewige Dimension, die ihr verstehen müsst dahinter. Doch es ist genau diese Faszination mit dem Übernatürlichen, die Menschen immer wieder dazu treibt, diese Erwartung an Gott zu stellen, dass er immer solche Wunder tut. Und wir sehen das wieder, als Christus am Kreuz hängt in Matthäus 29, wo die vorüber in Vers 29, Kapitel 29, Vers 39, lesen wir, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Seht ihr, das ist diese Erwartungshaltung. Wenn du wirklich Gott bist, dann sollte dich das Kreuz dich doch gar nicht ausbremsen. Und wieder haben die Menschen nicht verstanden, dass es nicht nur um das Offensichtliche geht, sondern dass es eine ewige Dimension dahinter gibt. Und es ist genau dieses falsche Verständnis, das heute dazu führt, dass so viele Christen desillusioniert in der Welt herumlaufen. Die nach irgendetwas suchen, das Gott ihnen einfach nicht gibt. Und wenn sie es nicht kriegen, dann suchen sie halt nach einer Atmosphäre, nach irgendwelchen Gefühlen. Denn die Annahme ist immer da, wenn es einen Gott wirklich gibt, dann muss er doch alles, was krumm ist, gerade machen. dann muss ich nicht mehr leiden. Und dann wird er auch dafür sorgen, dass ich physisch immer das Maximale bekomme. Und das, Freunde, ist ein falsches Bild von unserem Gott. Dann schlagt einmal mit mir Hebräer 2 auf. Eine ganz entscheidende Stelle. Und wir haben sie uns schon mal angeschaut. Ich möchte es nur noch mal unterstreichen. In Hebräer 2 unterstreicht der Schreiber die Größe der Errettung. Was für einen Wert die Errettung hat. Und in Kapitel 2, Vers 3 schreibt er diesen Leuten dann und sagt, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde. Also hier sagt er, Jesus selbst hat die Rettung verkündigt. Und dann weiter, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, also die Apostel. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Nur mal die Frage, hat Petrus jetzt einfach aus Spaß Tabitha erweckt und Aeneas geheilt? Hebräer 2 macht uns deutlich, das ist der Moment, wo Gott Zeugnis gab, dass Petrus ein wahrer Apostel ist. Das ist der Moment, wo Gott Petrus als Botschafter des Evangeliums bestätigt. Und wir sehen wieder, dass es auch in diesem Ereignis nicht so sehr um die Wunder geht, sondern darum, dass Gott seine Gesandten und seine Botschaft bestätigt. Darauf müssen wir hinaus. Und deshalb stehen auch diese Ereignisse in der Bibel. Nun, die katholische Kirche ist bekannt dafür, dass sie bis heute an diese Wunder und Zeichen festhalten. Immer wieder berufen sie sich auf Zeichen oder Wundern, wo eine Hostie tatsächlich Fleisch wurde oder Heilungen an berühmten Pilgerorten stattfinden. Also diese Mystik ist Teil des katholischen Glaubens. Und jetzt kommen die Reformatoren auf den Plan und die reden viel, aber es gibt keine Zeichen. Und das war auch der Vorwurf, den die katholische Kirche ihnen dann gemacht hat und gesagt, ihr habt doch gar nichts vorzuweisen, da passiert ja nichts bei euch. Ihr habt keine Wunder, keine Zeichen, ihr redet nicht von einer Hostie, die Fleisch wird. Was habt ihr denn zu bieten? Und es ist Calvin selbst, der dann in seiner Institutio geschrieben hat und diesem Vorwurf geantwortet hat und gesagt, wenn sie Wunder von uns verlangen, handeln sie unehrlich. Denn wir fälschen kein neues Evangelium, sondern halten an jenem Evangelium fest, dessen Wahrheit alle Wunder, die Jesus Christus und seine Jünger je gewirkt haben, bestätigen. Seht ihr das? Calvin hat sich gesagt, das, was Jesus und die Jünger gemacht haben, ist völlig genug, um die Wahrheit des Evangeliums, dessen, was ich heute glaube, zu belegen. Ich brauche nicht noch mehr. Und das hat er verstanden und das hat er untermauert. Dieses Evangelium, das wir in den Händen halten, dass Jesus Christus kam, dass er starb und dass er auferstand, ist ein für alle Mal überliefert und es ist auch ein für alle Mal bestätigt worden. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Wunder, die Jesus selbst gewirkt hat und die Wunder, die die Apostel gewirkt haben, die einmalige Bestätigung sind, die nicht abläuft. Es ist nicht so wie eine TÜV-Prüfung, wo du alle 2 Jahre hin musst, um sie zu erneuern zu lassen. Das Evangelium braucht keine neue Erneuerung. Es ist ein für alle Mal bestätigt. Und deshalb brauchen wir auch diese Berichte von Aeneas und von Tabitha, um uns daran zu erinnern, dass dieses Evangelium wirklich Kraft hat. Und das, Freunde, ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Deshalb ist es auch wichtig zu verstehen, dass dieses ständige Erwarten von neuen Wundern, ständige Erwartung, dass Gott plötzlich eingreift und das Leid einfach wegnimmt, nichts anderes ist als ein falsches Verständnis vom Evangelium und Unglaube. Es ist fast so, wie wenn ich von dir erwarten würde, jetzt bring mir doch endlich mal einen Beweis, dass der Holocaust auch wirklich passiert ist. Es ist fast so, als wenn ich wieder frage, dieses historische Ereignis ist doch nicht wirklich wahr. Es ist eine bodenlose Herangehensweise. Und es ist nicht ehrend unserem Herrn gegenüber. Dieses Verständnis und dieses Erwarten kommt einem falschen Verständnis von Gott. Nun, unsere Aufgabe ist es, tiefer zu gehen. Unsere Aufgabe ist es, nicht bei diesen Wundern, die wunderbar sind, stehen zu bleiben, sondern tiefer zu gehen und zu verstehen, was dahinter steckt. Und damit kommen wir zum dritten Merkmal der Wunder des Heiligen Geistes. Wunder bringen echte Frucht hervor. Wunder bringen echte Frucht hervor. Denn wir lesen jetzt in Vers 35, und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Also wir sind hier wieder im Bericht von Aeneas. Er steht jetzt plötzlich, er kann laufen. Das Bett, auf dem er lag, ist nicht mehr notwendig. Jeder in Lydda und in Charon kannte diesen Mann, kannte dieses Ereignis. Und jetzt verbreitet es sich wie ein Lauffeuer, dass Aeneas plötzlich wie aus dem Nichts wieder laufen kann. Und Lukas schreibt hier gar, dass sich alle, die in Lydda und in Charon waren, dass sie reagieren. Also er macht hier quasi eine literarische Übertreibung, genauso wie wir sagen würden, ich werde es aller Welt verkündigen, wobei wir es kaum schaffen werden, jede einzelne Person zu erreichen. Genauso schreibt Lukas hier, dass eine Großzahl, eine Vielzahl von den Leuten hier in Lydda und Charon, eine große Menge, die reagieren jetzt darauf. Und wie reagieren sie? Wie reagieren sie auf dieses Wunder? Rennen sie Petrus hinterher, macht das Gleiche mit mir? Sie bekehren sich zum Herrn. Und hier ist dieses schöne deutsche Wort, das wir so oft benutzen, die Bekehrung. Eine Umkehr. Wenn Menschen den Weg, den sie gehen, bewusst verlassen und einen anderen Weg einschlagen. Und diese Umkehr, die auch Lukas hier beschreibt, ist nicht nur eine moralische Verbesserung und nicht einfach nur ein, ach ja, dem Petrus glaube ich, dass er es wirklich gemacht hat, sondern eine Umkehr zum Herrn selbst, zum Herrn der Herrscharen. Dazu Christus, der gekommen ist, der starb und auferstand, als den wahren Herrn anzuerkennen, als Obersten und Chef deines Lebens. Das ist die Bekehrung, die Lukas hier beschreibt. Und das ist auch das wahre Wunder, das hier geschieht. Dass Menschen, die sonst versklavt zur Sünde waren, sich jetzt bewusst diesem Christus unterordnen. Und warum tun sie das? Sie tun das, weil jetzt deutlich geworden ist, dass Petrus nicht nur faselt, sondern dass seine Botschaft echt ist. Dass es keine Fabel ist, dass es Geschichte ist und dass diese Botschaft, die er hat, auch eine Reaktion verlangt und nicht neutral betrachtet werden kann. Das ist die Bekehrung. In Joppe sehen wir eine ähnliche Reaktion. Nach der Auferstehung von Tabitha, und wir können uns vorstellen, dass ein solches Ereignis sehr, sehr schnell bekannt wird, da sehen wir in Vers 32, 42, Entschuldigung, es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Also wir sehen, dass auch hier in Joppe viele reagieren. Und hier schreibt Lukas nicht von Bekehren, sondern daran, dass sie an den Herrn glauben. Und hier ist wieder das Gleiche, um das Gleiche zu beschreiben, dass hier wieder das echte Wunder passiert. Dass Menschen, die vorher nicht an Gott geglaubt haben, jetzt an Gott glauben und ihn als Herrn verstehen. Und das ist die wahre Frucht, das wahre Werk des Heiligen Geistes. Und wenn du heute Tote zum Leben erwachen sehen möchtest, wenn du sehen möchtest, wie der Heilige Geist eingreift und Leben total verändert, dann höre dir Bekehrungen an. Dann höre dir an, wie Menschen diesen Zeitpunkt erreichen, wo sie von Feinden zu Freunden Gottes werden. Wo sie radikal verändert werden von Gott selbst. Das ist es, worauf es ankommt. Und auch das ist es, was unser Auftrag als Gemeinde ist. Unser Auftrag ist es nicht, die Sensationslust der Menschen zu stillen. Unser Auftrag ist es auch nicht, jeden Einzelnen bei seinen Bedürfnissen zu erreichen und jeden Einzelnen zufriedenzustellen. Unser Auftrag ist es, dass dieses Evangelium, das die Macht hat, Menschen grundlegend zu verändern, zu streuen bis an die Enden der Welt. Lasst euch nicht ablenken. Es gibt so viele, die hier stehen geblieben sind, die diese wunderbaren Dinge, die Gott tut, die er äußerlich tut, als das Maximum gesehen haben, die ihr Leben verschwenden in der Suche, dass Gott dieses wirkt. Ich hatte selbst Begegnungen mit Leuten, wo das leider der Fall war. Die Frau war chronisch krank, konnte kaum etwas tun. Sie saß nur in der Wohnung und hat gebetet, dass Gott sie heilt. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist es, an die Basis zu gehen. Unsere Berufung ist es, an die Grundlage zu gehen und daran zu sehen, wie Gottes Wort heute noch wirkt und wie Gottes Wort heute noch verändert. Denn darauf ist es genau, worauf es ankommt. Nun kann Gott den Idealzustand zu jederzeit wiederherstellen. Er kann Krankheiten jederzeit gesund machen. Er kann eingreifen und übernatürliche Dinge auch in diesem Leben bewirken. Und das tut er auch. Aber er muss uns nicht noch einmal seine Macht beweisen. Er muss nicht noch einmal sein Evangelium bestätigen. Dein Glaube stützt sich auf dem, was er bereits getan hat. Und aus dem Grund kannst du all das Leid, das du heute angehst, nicht mehr als einen Stolperstein sehen in deinem Wandel mit Gott, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, in der er dich erneuert und in dem er sein wirkliches Werk an dir weiter betreibt. Und so wie Paulus es in 2. Korinther so deutlich macht, 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Ist das nicht interessant? Paulus hatte die Möglichkeit, Menschen zu heilen in der Apostelgeschichte. Und er sagt, unser äußerer Mensch wird aufgerieben, der vergeht und wir leiden. Aber das ist nicht unsere Hoffnung, sondern unsere Hoffnung ist, dass der Innere von Tag für Tag erneuert wird, bis wir in Ewigkeit ankommen. Und das ist es, Freunde, wo dein Trost liegt. Das ist es, Freunde, wo du leben darfst. Dass Gott mit seinem Werk noch nicht fertig ist und dass er es weitertreiben wird und seine Wunder wirken wird, Tag für Tag, bis in Ewigkeit. Aeneas musste wieder sterben. Tabitha musste sterben. Das, was er tat, war ein Exempel für das Größere, auf das er hinweist. Und auf was er heute tut in dir, ist dieses Größere. Erneuerung, Tag für Tag. Deshalb erwarte nicht, dass Gott dir alles Leid nimmt. Jammere auch nicht und sag nicht nur, dein Leben ist ganz okay, sondern sieh jedes einzelne Aspekt, wo du leidest, jede einzelne nicht so ganz ideale Situation als eine Möglichkeit an, in der Gott dein Herz verändert. Und das ist schmerzhaft manchmal. Aber die Frucht ist viel, viel mehr wert als das Irdische. Lass mich beten. Vater, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen als einen Gott, der mächtig ist. Wir danken dir auch, dass wir dich kennen dürfen als einen Gott, der sich selbst bestätigt hat. Und Herr, dass wir diese Aufzeichnungen der Wunder in der Apostelgeschichte haben und darauf schauen dürfen und sehen dürfen, dass du selbst eingegriffen hast und du selbst deine Apostel begleitet hast und du selbst deutlich gemacht hast, dass diese Botschaft, dass du kamst, starbst und auferstandst, um für unsere Sünden zu büßen, dass diese Botschaft wahr ist. O Herr, und du siehst, wie wir in dieser Welt schnell vergessen, worum es wirklich geht. Dass wir schnell unzufrieden werden mit den Dingen um uns herum. Dass wir schnell klagen und jammern und uns festhalten an das, was sowieso vergeht. Und Herr, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir diese Dinge anschauen können und einmal mehr ermutigt werden dürfen, dass das, was du uns gegeben hast, wahr ist und dass das, was du an uns tust, sich in Ewigkeit auswirken wird. Herr, ich bitte dich, dass wir diese Freude teilen dürfen. Ich bitte dich, dass es auch ausstrahlt über die Grenzen dieser Gemeinde hinaus, dass Menschen sehen, dass du Wunder an den Herzen tust. Wir bitten dich darum, dass du wirkst. Amen.